Unser Wahlspezial geht in die nächste Runde. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Clemens Kral und wir beschäftigen uns weiterhin mit der Bundestagswahl am 26. September. Wir schauen uns den Wahlkreis Harz genauer an. Der umfasst die Stadt Aschersleben, Seeland und den Harzkreis. Wir wollen die Meinungen der Direktkandidaten vorab erfragen und daher Aspekte behandeln, um die sich die Leute in unserer Region Gedanken und auch Sorgen machen. Daher hören Sie hier vier Themenblöcke, jeweils zu den Themen Wirtschaft, Finanzen, zum großen Thema Klimaschutz und zu Soziales und Integration. Heute im Studio ist Wolfgang Strauß von den Grünen. Herzlich willkommen, Herr Strauß.
Herzlich willkommen. Danke.
Erst einmal stellen Sie sich in ungefähr 3 Sätzen mal bitte kurz vor.
Ja, mein Name ist Wolfgang Strauß. Ich bin Baujahr 1964, bin Koch von Beruf gelernt, arbeite in dem Beruf schon seit gut 40 Jahren und bin im Kreisvorstand und von Bündnis 90 Die Grünen für den Harzkreis und Sprecher der Regionalgruppe Wernigerode. Meine Lieblingsthemen sind Verkehr, Radverkehr, zum Teil Tourismus und natürlich das geweihte Thema Natur und Klimaschutz.
Nennen Sie mal bitte 3 Ihrer Stärken und versuchen Sie auch 3 Ihrer Schwächen zu nennen.
Und da bin ich in Stärken und Schwächen nicht so ganz gut. Meine Stärken ist sicherlich, dass ich ausdauernd bin, wenn es um Fragen geht, irgendwas zu machen. Ich kann anpacken, wenn es darauf ankommt, auch körperlich, dann höre ich aber mit den Stärken auch schon auf. Eine meiner Schwächen ist, man muss mich bremsen, wenn ich erstmal anfange zu erzählen, weil ich das gerne und laut mache. Manches Mal muss man mich auch antreiben, etwas zu machen, weil ich dann manchmal sage, Mensch Mann, ich kann fast nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen sind das so die Sachen, wo ich sage, wo meine Schwächen sind. Alle anderen müssten Sie meine Mitstreiter fragen. Denen fällt da sicherlich noch das eine oder andere mehr aus, sowohl was Stärken als auch was Schwächen betrifft.
Okay, und dann würde uns noch sehr interessieren, wie Sie jetzt eigentlich in die Politik gekommen sind. Sie sind ja eigentlich gelernter Koch, aber was hat Sie jetzt in die Politik und zu den Grünen verschlagen?
Also ich bin schon langjähriges Mitglied. Ich bin seit 1990 Mitglied, damals noch bei der Grünen Partei. Es hat mich ein Wegbegleiter aus DDR-Zeiten dazu gebracht. Er ist echtes Gründungsmitglied der Grünen Partei, leider mittlerweile nicht mehr dabei. Und der war schon immer, der mich im Fragen Umweltschutz beeindruckt hat mit der Frage Waldgestaltung, Vogelschutz und ähnliche Fragen. Und der war als Gründungsmitglied, hat der gefragt, oh, wer will denn nach der Wende mitstreiten für derartige Fragen und hat mich dafür begeistert und ich bin beigetreten und bin dann auch gleich im ersten Kreistag des damaligen Landkreises Wernigerode gelandet und habe da 4 Jahre lang den Umweltausschuss geleitet.
Und Sie treten ja jetzt erstmals auch für die Bundestagswahl an. Was bewegt Sie dabei?
Ja, es ist immer eine Frage, bei uns tatsächlich auch eine Personalfrage, aber das erste Mal selber zu machen, war die Frage, dass tatsächlich so ich mitgestalten will, wenn es mir denn gelingt, mich einbringen will in der Frage Klima, in der Frage Waldumbau, ähnliches, weil wir natürlich im Harz die Probleme sehen, aber auch in die Frage Tourismuswirtschaft, weil wie kriegen wir einen sanften Tourismus hin mit dem Wahnsinn? Wir erleben in der Region Wernigerode oder in der Stadt Wernigerode gerade so die Planung oder mittlerweile steckt sie fest für einen Skihang auf einer Höhe von circa 700 Metern, ohne da jetzt mit Metern rauf und runter jonglieren zu wollen. Ski-Experten sagen aber, das Ganze ist nur sinnvoll ab 1500 Meter und trotzdem haben wir bis jetzt schon Hunderttausende versenkt. Aber momentan scheitert das Gott sei Dank am europäischen Recht, weil die planen das in einem sogenannten FFH, also Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und das ist so nicht zulässig in dem Stil.
Also das sind so die Sachen, die Sie jetzt antreiben und lassen Sie uns jetzt mal kurz einsteigen in das erste Themenfeld und zwar Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Da spielt ja Corona auch immer noch eine große Rolle und auf dem Arbeitsmarkt sieht man Verschiebungen, Arbeitslosenzahlen gehen mal hoch, mal runter. Unser Wahlkreis, da gehört ja auch zum Teil der Salzlandkreis dazu, der hat im Zukunftsatlas 2019 hat er recht schlecht abgeschnitten und zwar steht er auf Platz 390 von 402 und ja, dort gibt es anscheinend hohe Zukunftsrisiken. Wie wollen Sie denn unsere Region insbesondere wirtschaftlich stärken?
Die Frage ist sicherlich, in welche Richtung geht man? Es gibt ja jetzt schon Zukunftstechnologien im Salzland, im Bereich des Salzlandkreises. Also wenn ich jetzt Gatersleben zum Beispiel betrachte, da ist sicherlich noch einiges an Forschung drin. Gerade wenn ich jetzt so Klimafragen sehe, Baum und ähnliches, auch oder Pflanzen insgesamt für die Landwirtschaft. Wir müssen Pflanzenarten haben, die diesem Klima gewachsen sind. Das wird immer trockener. Teile des Salzlandkreises liegen auch im Regenschatten des Harzes. Die haben dann so die extrem trockenen Teile noch. Da ist sicherlich im Forschungsbereich was zu machen. Und ja, Tourismus ist sicherlich mit den Bergbauhäusern, der Concordia-See muss wieder irgendwo reaktiviert werden, da brauchen wir gar nicht fahren. Und da gibt es sicherlich noch so das eine oder andere, wo man gehen muss. Man muss nur immer aufpassen, wo mache ich das Ganze. Weil dann sind wir wieder beim Klima und zum Teil beim Naturschutz möglichst nicht in Flussauen. Weil das können wir uns gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angucken, was passiert, wenn der Fluss dann mal nicht so mitspielt, wie wir das gerne hätten.
Wollen wir später auch nochmal so ein bisschen im Thema Naturschutz anschneiden. Mhm. Ich will mal noch ein bisschen den Fokus auf Onlinehandel und allgemein so Wirtschaft legen. Viele Läden waren ja geschlossen, auch in letzter Zeit. Und im Dienstleistungssektor gibt es auch einige, die sich um ihre Geschäfte sorgen. Wie werden sich denn unsere Innenstädte entwickeln müssen, wirtschaftlich gesehen, dass halt auch wirklich Leute einkaufen gehen können wieder, ohne dass sie jetzt bequem von zu Hause aus vielleicht nur was bestellen?
Da müssen die Innenstädte attraktiv werden. Und attraktiv ist bei mir nicht, dass ich da Drive-In-Shopping machen kann, sondern dass ich da mal flanieren kann. Dass es mal wieder Spaß macht, durch die Innenstadt zu gehen. Also wir haben das bei Veranstaltungen in Wernigerode erlebt. Mal eine an unsere Einkaufszentrum angrenze oder unsere Einkaufsmeile angrenzende Straße für einen Tag gesperrt und sie auch zur Fußgängerzone erklärt. Und das war, so viele Menschen haben wir da ewig nicht gesehen. Einige Läden haben da plötzlich Anstürme gehabt, mit der sie nicht errechnet haben. Also ich denke, dass das Attraktivmachen von Shopping, das eher zum Erlebnis werden lassen, als dieses zunimmt. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, die Leute sind wieder gerne einkaufen gegangen, als das dann wieder besser möglich war in der Wernigeröder Innenstadt, weil da kann ich es am besten beobachten, weil ich das fast täglich sehe, hat das Einkaufen wieder zugenommen. Dass bei uns dann natürlich noch die Touristen dazu kamen, ist dann noch ein positiver Nebeneffekt. Der wird nicht in allen Städten so der Fall sein. Aber ich denke, das muss mehr zum Event oder wie man so neudeutsch sagt, das Einkaufen muss Spaß machen.
Lassen Sie uns mal noch kurz schauen auf die Lohnentwicklung hier in Deutschland. Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben ja dann doch manche noch mit Unterschieden zu kämpfen zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands. Was muss sich aus Ihrer Sicht und aus der Sicht Ihrer Partei da noch tun?
Da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Es kann nicht sein, dass wir immer noch das Billiglohnland sind, obwohl man sagen muss, das gibt regionale Unterschiede massiv. Das ist in einzelnen Städten hoch, weil die kriegen dann schon längst keine Arbeitsplätze mehr oder keine Arbeitskräfte mehr. Und bei anderen ist es niedrig. Ich denke, der Mindestlohn muss nach oben. Das ist klipp und klar. Ich arbeite auch in einem Sektor, der nicht gerade zu den Hochbezahlten gehört, was immer daran liegt, dass die Gäste gelegentlich Luft ziehen, wenn man einen Preis aufruft, was denn da so für ein Essen. Was die meisten vergessen ist, dass der Hauptanteil an diesem Preis meine Arbeitsleistung ist und sie wollen ein ordentliches Essen von mir haben. Sie wollen da auch in Zukunft noch Fachleute stehen haben, die da möglichst ausgebildet sind und das richtig können und nicht irgendwelche angelernten Kräfte, die da mal eben Tüte auf und ab in die Fritteuse arbeiten. Und wenn ich das will, muss ich auch bereit sein, Geld dafür auszugeben, damit da ordentliche Löhne bezahlt werden, weil bei den Arbeitszeiten und keinen hohen Löhnen haben wir massive Nachwuchsprobleme oder insgesamt ein massives Arbeitskräfteproblem. Dass da tatsächlich schon Überlegungen sind, da irgendwo auch aus dem Osten Arbeitskräfte nachzuholen, was aber eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist eine Möglichkeit, da sind wir dann bei der Frage irgendwann Migration oder sowas, aber eigentlich müssten die Löhne für alle gleichmäßig ausreichend sein und da müssen sie im Osten noch hoch, ähnlich wie die Renten.
Ja, Stichwort Gewinnung von Nachwuchskräften, also wie soll das genau geschehen? Reichen wirklich da nur Fachkräfte zum Beispiel aus dem Osten?
Ja, also eigentlich sollten es Fachkräfte aus Deutschland sein erstmal. Aber da sie alle erstmal studieren wollen, wird das natürlich gerade im Niedriglohnbereich ein Problem. Aber im Zweifelsfalle bleibt uns eventuell nichts weiter übrig. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich ein Problem mit Nachwuchs, also mit Kräften, Arbeitskräften insgesamt, aber Nachwuchs ist dann so noch ein spezielles Thema.
Weil zu viele studieren hier aus Ihrer Sicht hier in Deutschland, die.
Ja, alle machen sie Abi. Wenn ich sehe, wo mit was für einem Schuldurchschnitt, also erstmal viel zu früh mit dem Abitur. Keiner weiß, was er denn wirklich in Zukunft will, weil nach der vierten Klasse haben die keine Ahnung. Und die Eltern wollen eigentlich nur das Beste, also ihnen erstmal einen hohen Schulabschluss zu gewähren, damit sie zur Not studieren können. Und dann gehen die zum Teil mit Schulabschlüssen rein. Als bei uns damals das auf die erweiterte Oberschule hieß, das in meinen Tagen noch, das ist heute das Gymnasium, als es da in der 8. Klasse hochging, der Numerus Clausus bei uns lag bei 1,1. Das heißt also, ich bin mit 1,6, 1,8, was ich damals als Schuldurchschnitt hatte, nicht auf die erweiterte Oberschule, sprich aufs Gymnasium gekommen. Da war dann aber auch der Realschulabschluss noch angesehen. Heute ist ja so der Realschulabschluss ein Abschluss zweiter Wahl und eigentlich sollte der für Berufe, für Handwerksberufe und sowas ausreichen, aber sträflich vernachlässigt. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir auch Nachwuchsgewinnung anfangen müssen, dass die von der Realschule mit einer Ausbildung kommen, mit einem Wissen, dass man sie auch als Lehrling gebrauchen kann.
Also lieber da erstmal anfangen, bevor man jetzt nochmal bei Einwanderern guckt.
Ja, erstmal grundsätzlich. Wir haben sicherlich auch noch Kräfte, die wir gebrauchen können, aber die müssen dementsprechend vorgebildet werden. Die müssen mit einem entsprechenden Abschluss von der Schule kommen.
Ich habe ja gelesen, Sie wollen ja auch sogenannte Talentkarten da einführen, auch für Einwanderer, um das so ein bisschen attraktiver zu machen. Wie stellen Sie sich das da vor?
Ja, die kommen ja mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und man muss natürlich mal gucken, wenn ich da irgendwo schon eine Vorbildung habe, kann ich die hier gebrauchen? Sind die vielleicht gerade doch etwas für den Markt im Handwerksbereich, im Bereich Gastronomie, im Bereich Service? Weil das sind so Sachen, auch der Frage, wie gut ist Ihre Sprachausbildung natürlich, die da eine Rolle spielt. Aber das ist bei der Einwanderung eh ein ganz heißes Thema mit der Sprachausbildung. Die wird extrem vernachlässigt, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Also in den Großstädten ist das kein Problem, weil ich da ganz schnell meine Sprachklasse vollkriege. Im ländlichen Raum ist dann, wenn ich, ja, die Mindestklassenzahl muss 15 sein und wenn dann, ich sag mal, eine Gemeinde wie Osterwiek oder wir können auch hier eine von den kleineren Holmen oder sowas nehmen, die kriegen keine 15 zusammen, dann müssten die entweder Kilometer weit fahren oder aber sie kriegen keine adäquate Deutschausbildung. Und dann haben wir das nächste Problem, nämlich mit der Weiterbildung, wie kriege ich die irgendwo im Handwerk angewandt. Aber grundsätzlich, die kommen ja meistens mit einer Vorbildung und da muss ich gucken, für was kann ich die einsetzen. Sie müssen viel schneller in unsere Wirtschaft integriert werden, weil dann habe ich sie, die Integration insgesamt schneller. Wenn ich die nur in Flüchtlingsheime unterbringe, einfärche, auf gut Deutsch gesagt, da brauchen wir uns nicht wundern, dass da nichts Vernünftiges bei rumkommt.
Sie haben ja vorhin auch schon ein bisschen den finanziellen Aspekt angesprochen. Da wollen wir jetzt auch noch mal kurz näher einsteigen. Es gibt ja auch einige Kommunen, die schauen müssen, wo geben sie ihr Geld aus? Die sind knapp bei Kasse, auch teilweise schon vor Corona. Wie können wir denen helfen, ohne dass wir jetzt weiter Schulden aufnehmen müssen?
Also es muss ganz eindeutig zur Stärkung der Kommunen eine bessere Finanzausstattung her. Weil also, dass Kommunen klamm sind, ist ein bundesweites Phänomen. Das ist ja nicht mal ein Phänomen unseres Landkreises oder der ostdeutschen Länder, sondern das ist ja ein bundesweites Phänomen. Die Kommunen so knapp bei Kasse gehalten, dass sie bei Finanzausstattungen immer Probleme haben. Und so wie denen irgendwo mal ein größerer Betrieb im Gewerbegebiet wegbricht, haben Sie ein Finanzproblem. Wenn Sie irgendwo durch Zufall Glück gehabt haben, irgendwo den Basisbetrieb von irgendeiner Firma zu haben, wo alle Gewerbesteuern hingehen, dann geht es Ihnen gut. Aber ich kann das von Wernigerode sagen. Wir haben auch so ein, zwei Betriebe gehabt, die eigentlich mal Gewerbesteuer massiv in Wernigerode bezahlt haben und dann sind sie irgendwann in einen internationalen Konzern gegangen und dann war Schicht im Schacht mit der Frage Gewerbesteuer. Dann haben die und das ist, aber dann müssen wir vom Bund gucken. Erstens die Frage Steuergerechtigkeit.
Wollen Sie die erhöhen irgendwo?
Die Gewerbesteuer? Ja. Werden die Kommunen, das ist da, dass Kommunalsache ist mit der Gewerbesteuer, werden sie nicht drum rumkommen. Also Wernigerode ist gerade auch dabei in der Beschlusslage, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Werbesteuer zu erhöhen. Es ist nicht grundsätzlich meine Idee, es ist mein Dings. Es sollte eigentlich mehr Steuergerechtigkeit sein. Die Gewerbesteuer sollte da bezahlt werden, wo der Betrieb steht. Und ich sollte die Gewinne nicht irgendwo durch irgendwelche Steuertricks in irgendwelche Länder transferieren und dann hier gar keine Gewerbesteuer oder überhaupt keine Unternehmenssteuer zahlen, auch die Gewinnsteuern. Da wäre ich dann schon dafür.
Um es jetzt nochmal von den Unternehmen auf die Bürger zu transferieren, ganz kurz, da wollen Sie ja eigentlich die Einkommensteuer leicht erhöhen und den Spitzensteuersatz. Könnten Sie da nicht sogar wieder Wähler abschrecken, weil mit Steuererhöhungen macht man ja sich nicht immer Freunde beim Wahlkampf?
Ja, bei der Mehrwertsteuer ist das eine Frage, wo ich auch nicht immer ganz der Meinung von unseren, also der Partei bin. Aber beim Spitzensteuersatz gehe ich eindeutig mit, weil der Spitzensteuersatz, da reden wir ja über Leute, die haben im Monat mehr als vermutlich Sie und Ihre Kollegen zusammen. Da reden wir von Leuten, also von Monatseinkommen von 20 und mehr 1.000 Euro. Monatseinkommen. So viel habe ich kaum im Jahr. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo ich sage, wer viel hat, soll auch viel geben. Und es kann nicht sein, dass da mit Steuertricks und Ähnlichem die da rauskommen und da sollte der nach oben. Wo ich dagegen bin, ist den Eingangssteuersatz einfach nur nach oben zu schieben und zu glauben, man entlastet die Armen. Weil das ist Quatsch, damit werden die, die am wenigsten verdienen, haben da gar nichts von. Also da muss dann tatsächlich zugesehen werden, dass denen ihre Einnahmen irgendwo erhöht werden an einem Punkt. Weil Veränderungen im Steuersatz helfen nur denen, die wirklich Steuern zahlen und die, die fast gar kein Geld haben, sowohl im Rentenbereich als auch bei Hartz IV und ähnlichen Sachen oder die Geringverdiener, also nicht nur welche, die Leistungsbezieher sind, sondern auch Geringverdiener, die keine ganzen Tage arbeiten, weil sie noch irgendwo ein Kind betreuen müssen oder eine andere Person, die nur stundenweise gehen, haben häufig nicht mal so viel Geld, dass sie auch nur 1 Euro Steuern zahlen. Und denen hilft eine Steuersenkung oder ähnliches überhaupt nichts.
Und wenn wir kurz nochmal auf den Staatshaushalt gucken, angenommen, wir würden einen weiteren Lockdown jetzt noch beschließen müssen, könnten wir uns den finanziell überhaupt noch leisten?
Ich denke, ein reiches Land wie die Bundesrepublik kann sich den leisten, ob wir uns den dann leisten wollen, ist das Problem ist, dass wir natürlich die Folgen dessen immer auf die nachfolgenden Generationen verlagern. Deswegen halte ich das nicht für gut, dass wir das machen. Aber für verschiedene Bereiche, wenn wir nicht massive Wegbrüche von Betrieben haben wollen, Konkurse, dann werden wir das sicherlich machen müssen. Ob das mit der Unterstützung so weitergehen kann oder ob man das mehr über Kredite oder Ähnlichem regelt, muss man dann gucken. Aber ich weiß, also auch der Betrieb, in dem ich arbeite, wäre ohne die Massivunterstützung vermutlich nicht mehr am Leben. Als Koch war ich 7 Monate im Lockdown.
Jetzt nochmal auf unsere Region geschaut. Das Land Sachsen-Anhalt erhält ja auch Gelder vom Bund, unter anderem für den Strukturwandel. Da sehe ich jetzt auch hier den Ausstieg aus der Braunkohle. Ansonsten, wie könnte unsere Region oder das Land, um es weiter größer zu sehen, davon profitieren?
Ja, von den mehr Steuereinnahmen?
Ja, eher so von den Fördermitteln auch beim Kohleausstieg und den Strukturwandel allgemein.
Ja, ne, da muss man gucken, in welchem Bereich man Investoren findet. Also wir haben ja mit der A36 eine gute Verkehrsanbindung, auch wenn ich da als Grüner immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf gucke. Aber grundsätzlich ist es mal eine Verkehrsanbindung. Und wir haben da sicherlich in der Frage, wie gesagt, Tourismus ist eine Frage, in die man gehen kann. Aber natürlich auch, wo man gucken muss in Forschung und Technologie, dass man da mit Fördermitteln reingeht, auch teilweise Forschungen, die vom Bund oder vom Land kommen, in Grundlagenforschung geht. Das Leibniz-Institut ist da sicherlich in Gardasleben zu nennen, vorne zu nennen. Beim Land sind es sicherlich noch so im Harz, die Hochschule Harz, die ja auch an Technologien forscht. Oder auch an Fragen im Bereich Tourismusentwicklung, Tourismus und Naturschutz und Ähnliches.
Vielen Dank Das war der erste Teil unserer heutigen Ausgabe mit Wolfgang Strauß von den Grünen. Wir schauen in wenigen Minuten erst einmal auf das, was aktuell in unserer Region passiert. Danach sprechen wir über Klimaschutz und Soziales und Integration. Bleiben Sie dran, dann hören wir uns gleich wieder. Wir machen weiter mit unserem Wahlspezial zur Bundestagswahl am 26. September. Alle, die neu eingeschaltet haben, möchte ich herzlich begrüßen. Wir legen den Fokus auf das, was regional von Relevanz ist. Mein Name ist Clemens Karl und wir haben heute Wolfgang Strauß von den Grünen zu Gast. Wolfgang Strauß kam im Jahr 1964 auf die Welt. Der gelernte Koch ist Vorsitzender der Regionalgruppe Wernigerode seiner Partei. Dazu gehören die neuen Gemeinden Wernigerode, Blankenburg, Nordharz, Oberharz am Brocken und Ilsenburg. Außerdem ist er im Harzer Kreisvorstand als Schatzmeister aktiv. Erstmals kandidiert er jetzt auch für den Bundestag im Wahlkreis 68. Hallo nochmal, Herr Strauß.
Hallo.
Jetzt leiten wir ein zum Thema Klima, Umwelt und Naturschutz, was natürlich besonders in Ihrer Partei Beachtung geschenkt wird. Natürlich muss man auch gucken, wie verändern sich die Mobilitätsformen, wie können wir hier in unserer Region noch weiter helfen, damit wir bestimmte Ziele schaffen. Erst einmal, wie stellen Sie sich denn die künftige Mobilität hier in der Fläche vor?
Ganz klar, sie muss weiter ausgebaut werden und zwar mit ÖPNV, weil noch mehr Autos bringen es nicht, das führt nur zu Flächenversiegelungen. Die Innenstädte ist kaum noch Parkraum vorhanden, von der Frage Verkehrsraum, Staus und ähnlichen rede ich gar nicht. In dem Moment müssen wir deutlich mehr Bus- und Bahnverkehr haben und müssen da sicherlich auch mal neue Modelle denken. Also ich habe da von verschiedenen gehört, dass man die Busse natürlich kleiner macht, dass man mit einem Art Ruf- oder Rundsystem arbeitet. Das Ganze ist sicherlich einher dann mit einem Ausbau der Mobilfunknetze, aber auch mit der Möglichkeit, dieses per Telefon zu erledigen für unsere ältere Generation, die noch nicht alle mit Smartphones und Ähnlichem ausgestattet sind. Und das ist sicherlich erstmal das, wo man die Verkehrszahlen nach unten bringt. Ja, E-Mobilität ist ein heißes Pflaster, wird auch bei uns sehr kontrovers diskutiert, nämlich die Frage von, wie umweltfreundlich sind sie wirklich, wie ist das mit der Ladeinfrastruktur und was machen wir mit den Batterien? Es ist eine Übergangslösung, um aus der Verbrennung rauszukommen, weil gerade in den Innenstädten ist natürlich die Luftverschmutzung über Verbrennung, der CO2-Ausstoß eine heiße Frage, obwohl, auch wenn die Filtertechnologie an den Fahrzeugen immer besser wird. Aber grundsätzlich ist es ideal, die Fahrzeuge irgendwo am Stadtrand abzustellen, gerade bei großen Städten, und dann mit Bussen und Bahnen reinzufahren, je nachdem, was denn vorhanden ist. Also hier mehr Busse und nicht jeder mit dem eigenen Auto zu fahren. Und aber da muss sicherlich noch vieles gemacht werden. Da liegt einiges im Argen. Bei den Bahnen sehen wir zurzeit gerade das Problem mit Abellio, die da mit dem Geld nicht auskommen, was sie vom Land kriegen und deshalb mit dem Ausstieg, den Ausstieg wollen aus dem Vertrag, beziehungsweise mit Konkurs drohen zeitweise gegenüber dem Land. Da liegt es dann aber auch schon wieder an der Frage, gerade das, was dann Bundespolitik betrifft, der Streckenausbau, auch die Frage Reaktivierung mögliche von alten Strecken und dort wieder Bahnverkehr zu aktivieren. Weil ich festgestellt habe, wenn die Taktfrequenzen auf den Bahnen stimmen, werden sie auch gar nicht so schlecht angenommen. Also wir können es gerade hier auf der Strecke, auch durch Aschersleben, die ja von Halberstadt in Richtung Halle fährt, sehen. Da die Taktfrequenzen halbwegs ordentlich sind, sind die gelegentlich rappelvoll. Es wäre nur nicht schlecht, die hätten ein bisschen mehr Fahrradkapazität. Weil ich gelegentlich festgestellt habe, es wird schwierig, sein Fahrrad mitzunehmen, weil die Stellflächen schon alle voll sind.
Ihre Partei spricht sich auch dafür aus, wir wollen bis 2030 die Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln. Gleichzeitig haben Sie ja schon angesprochen, es ist vielleicht besser, auch ein bisschen Verkehr zu minimieren. Widerspricht sich das nicht gegenseitig? Also muss man jetzt krampfhaft diese Verdopplung erreichen oder wie ist das gedacht?
Ja, was heißt die Verdopplung erreichen? Also wenn wir weiter so, wenn wir die Arbeitsorte und die Wohnorte so weit voneinander haben, wie das zum Teil immer noch ist, werden wir wahrscheinlich gar nicht ohne Verdopplung des ÖPNV auskommen. Also wenn wir nicht fahren brauchen, brauchen wir das nicht. Wenn wir in der Stadt wohnen und mit dem Fahrrad fahren können, aber gerade in den Städten ist sicherlich eine Verdopplung des ÖPNVs sinnvoll. damit nicht jeder mit dem eigenen Auto in die Innenstadt reinfährt, sondern vertaktet auch aus den Randen, aus den Randbereichen der Stadt, also gerade so Aschersleben, wenn ich das jetzt mal sehe, in die Innenstadt reinkommt. Im ländlichen Bereich muss man gucken, wie weit man das auf die Reihe kriegt mit der Frage, ich fahre von Holm nach der Stadt und sonst was nach Aschersleben rein. Wie gut komme ich da rein? Wie häufig fährt der Bus? Und welche anderen Möglichkeiten zum Transport im ÖPNV finde ich noch? Rufbusse, Taxi-ähnliche Sachen zu bezahlbaren Preisen, die dann nicht für 18 Euro sind, sondern für, ich sag mal, 6 Euro oder sowas in der Art. Da muss man aber gucken, da muss man mal über völlig neue Mobilitätsformen nachdenken. Es gibt da schon Ideen, aber da jetzt ins Detail einzusteigen, würde zu weit führen, weil da stecke ich auch nicht so weit drinne, dass ich das jetzt im Detail erklären könnte. Aber ich habe da schon interessante Ansätze gelesen, die man sicherlich verfolgen sollte.
Ja, von den Mobilitätsformen, da würde mich dann auch noch ein bisschen der Aspekt rüber zum Naturschutz auch interessieren. Wir haben natürlich hier im Harz Probleme mit dem Borkenkäfer, die Bäume sterben ab. Und was denken Sie, was muss ich da noch tun?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil eigentlich hätten wir das schon vor 30 Jahren tun müssen, um da irgendwas zu machen. Wir haben das schon seit 30 Jahren verschlafen oder nicht ausreichend was getan, weil der Borkenkäfer ist eine Folge der Klimaveränderung, der Trockenheit der letzten Jahre. Der hätte sich so massiv überhaupt nicht vermehren können, wenn wir einen gesunden Wald gehabt hätten. Der Wald war krank, der war trocken gestresst und dadurch hat er Vermehrungsmöglichkeiten gehabt. Aber damit das nicht schlimmer wird, müssen wir irgendwann mal anfangen, im Bereich CO2-Ausstoß zu arbeiten, an der Frage, gegen eine weitere Klimaveränderung zu arbeiten und dass die Durchschnittstemperatur noch weiter steigt. Die berühmt-berüchtigten 1,52 Grad Grenzen sind da so dieses, wo man sagt, okay, passt auf. Was dann bei der Wiederaufforstung ist, natürlich einen gesunden Mischwald. Also die Fichtenmonokulturen geht nicht wieder, aber ich denke, da haben die Förster mittlerweile das auch gehört, Fichtenmonokulturen wird es in dieser Art nicht wieder geben, zumindest nicht angepflanzt. Also dass da, wo sich der Wald natürlich vermehrt im nationalen Bereich des Nationalparks, da jetzt nicht gleich ein völlig gesunder Mischwald entsteht in den nächsten paar Jahren, ist fast logisch, weil wo nur Fichten stehen, wo soll denn der Buchensamen in großer Menge herkommen? Der eine oder andere Buchensamen kommt sicherlich durch Vögel oder durch Windflug zustande, aber halt eben nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen. Der Nationalpark pflanzt deswegen auch ein bisschen nach, aber auch der hat natürlich das Trockenproblem wieder, wo wir dann wieder bei der Frage sind, CO2-Ausstoß und Klimawandel.
Haben Sie jetzt schon angesprochen und da spielen ja auch die erneuerbaren Energien eine große Rolle. Wie ist unsere Region da bis jetzt aufgestellt oder was braucht es, damit sich da noch was tut?
Wenn man sich bei uns umguckt, sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Im Harzkreis haben wir den Triberg, einen Windpark, einen etwas größeren. Und wir haben vor einigen Orten hier in der Region auch einige Windkraftanlagen. Was Windkraft betrifft, sind wir gar nicht so schlecht. Wo wir noch massiven Nachholbedarf haben, ist der Bereich Photovoltaik. Es wäre ein Solarkataster für die Region, sicherlich fürs ganze Land sinnvoll. Wir mahnen sowas eigentlich im Harzkreis schon immer an. Das gilt sicherlich für den Salzlandkreis in der Art auch, dass wir wissen, welche Dächer haben denn welche zu erwartende Energieausbeute, dass man das nachgucken kann und man dann mal guckt, auf welche Dächer bringen wir denn Solarenergie auf, um daraus Strom zu erzeugen. Und das ist natürlich schon eine Sache, da muss noch eine ganze Menge getan werden. Da hapert's und dann muss man gucken, was geht denn auch noch so sonst noch an der Frage, gerade im privaten Bereich an der Energieerzeugung, weil die Windkraftanlagen, so wie wir sie jetzt haben, sind natürlich nur was für Großflächen. Aber kann ich das auch mit kleineren Modulen privat zu Hause machen? Dann nicht mit Windmühlenartigen, sondern mehr als senkrechten Rotor irgendwo in der Art, so als Säule. Da gibt es also auch schon Sachen, die ich gesehen habe. Über die Frage, wie effektiv die jetzt sind, muss man dann mal gucken, inwieweit sich das mit der Technik und allem lohnt, wie groß müssen sie sein, aber wir müssen da deutlich mehr in kleinteilig denken. Da haben zwar die Großkraftwerke E.ON, RWE und sowas kein Interesse dran, Aber für unsere Umwelt, unser Klima sollte uns das doch schon das eine oder andere wert sein.
Soweit zum großen Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Lassen Sie uns mal noch in das Thema Soziales und Integration einsteigen. Da geht es ja auch vor allem auch um das Gesundheitssystem, was ja durch Corona auch nochmal belastet wurde. Wie sinnvoll ist für Sie die Gesundheitsversorgung hier in der Fläche, wenn wir uns zum Beispiel die Krankenhäuser anschauen?
Gelegentlich abenteuerlich. Das Problem ist wie immer das Geld. Ich weiß es explizit natürlich aus dem Harzkreis, aber ich kenne die Probleme im Salzlandkreis, vor allen Dingen gerade im Bereich Aschersleben-Staßfurt, natürlich mit Ameos. Wir haben auch so ein Ameos-Klinikum in Halberstadt stehen als Harzkreis und da geht es nur ums Geld. Ich habe das nicht am eigenen Leibe, es war der Leib meines Vaters, erleben müssen im Ameos-Klinikum Halberstadt, dass da Behandlungen durchgeführt wurden nur nach Geld. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, wenn man das mal so anguckt. Aber leider ziehen die öffentlich-rechtlichen Kliniken nach. In Wernigerode ist jetzt gerade die Kinderklinik oben am Steinberg geschlossen worden und nach unten ins Krankenhaus gelegt worden. Für die Kinder war oben am Steinberg eine schicke Grünfläche hinten dran. Man hatte eine Zeit lang sogar wie so eine Art Streichelzoo hinten dran mit Ziegen und ähnlichem. Und Genesung der Kinder funktioniert sehr viel auch über die Psyche. Das kann ich mir in dem klinisch reinen Gebäude unten in der Ilsenburger Straße eigentlich nur schwer vorstellen, dass das für Kinder so der Top-Punkt ist. Aus der eigenen Familie weiß ich, meine Nichte ist auch erst wieder so richtig in Fahrt gekommen, die Lachma oben im Steinberg, als sie dann raus durfte und unten zu den Tieren und mit allem drum und dran, da spielt eine Psyche eine Rolle und da gibt's Probleme. Und wenn ich dann in der Landschaft sehe, dass Quedlinburg die Frauenklinik, also die Gyn geschlossen worden ist, das ist für den ländlichen Raum, sprich Oberharz, Harzgerode und was denn da so alles oben in den Bergen liegt, ein echtes Problem. Sonst sind die mal bloß runtergerutscht nach Quedlinburg, jetzt müssen die auch noch weiter nach Wernigerode, wenn dann eine Schwangere irgendwo die Wehen einsetzt oder es zu Problemen kommt. Oder was macht die Mutter, wenn sie mal irgendwo zum Arzt muss mit, und sie hat mehrere Kinder, da ist noch ein Kind zu Hause. Mal 20 Minuten, das geht, aber wenn ich da 2 Stunden erst nach Wernigerode muss, dann ist das ein Problem. Und da sollten wir gerade die Grundversorgung in der Fläche deutlich besser halten. Also ich weiß, dass es da in Quedlinburg massive Widerstände gegeben hat, aber sie haben leider nichts gefruchtet. Das Krankenhaus hat sich da leider über die Bedenken hinweggesetzt.
Okay, Herr Strauß, von den Kranken zu den älteren Menschen. Die neue Grundrente ist da. Trotzdem beklagen sich einige über Altersarmut oder machen sich Sorgen. Wie bewerten Sie das?
Da ist sicherlich was dran. Also erstmal ist die Rente, das ist immer die Diskussion zurzeit, immer noch im Osten geringer als im Westen. Und es gibt immer noch viel zu viele Rentner, die mit ihrer Rente nicht auskommen und erstmal aufs Sozialamt rennen müssen. Und da ist eine auskömmliche Grundrente für Leute, die gearbeitet haben, ein Leben lang eigentlich unabdingbar. Das ist, das muss die Gesellschaft irgendwo leisten können. Über die Frage, wie ich das finanziere, sind wir dann natürlich bei der Finanzierungsgerechtigkeit. Auch die oberen Einkommen müssen in die Rentenversicherung mit einzahlen, nicht immer bloß die Kleinen. Weil wir sind eine solidarische Gesellschaft und da ist so noch einiges in Argen bei der Rentenfinanzierung.
Sie wollen ja da eine Art Garantierente einführen, beziehungsweise die Grundrente ja ein bisschen reparieren, ja.
Ja.
Beim Thema Sozialleistungen sollte es da auch noch Reformen geben, zum Beispiel beim Arbeitslosengeld.
Da ist sicherlich das eine oder andere noch verbesserungswürdig. Also bei der Frage, wie schnell fällt man von Arbeitslosengeld 1 auf Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV und auf den Sozialleistungen, sollte ein bisschen mehr abhängig sein von der Frage, wie lange habe ich denn eigentlich schon in das System eingezahlt, weil da gibt es Leute, die ein Leben lang also viel über Jahrzehnte gearbeitet haben und weil der Betrieb in Konkurs gegangen ist, gelegentlich dann nur schwer Probleme haben, wieder Arbeit zu finden, weil es irgendwo ein Spezial war. Da ist sicherlich Reparaturbedarf immer noch so viele Jahre nach Einführung von Hartz IV, aber das muss man sich dann wirklich im Detail angucken. Ich denke, da reicht hier die Sendezeit nicht aus.
Ja, da wir wollen mal noch kurz noch schauen zum Schluss auf das Thema Migration, Flüchtlinge. Es kommen ja durchaus einige hierher und sie werden ja auch konzentriert untergebracht und es gibt ja auch die ein oder andere Schwierigkeit bei der Integration. Wie kann man in unserer Region da noch was bewegen und entgegensteuern?
Das ist über die Frage bei der Integration, da spielt Sprache eine wichtige Rolle und das nächste ist eine Frage, sie in den Arbeitsmarkt zu kriegen, weil das ist die beste Form der Integration. Sehr viele sind auch arbeitswillig, also dieses über Monate Einfärchen in der zentralen Anlaufstelle, also für den Harz, das weiß ich für den Harzkreis, die in Halberstadt, führt sehr schnell auch zu Spannungen unter den Leuten, weil es sind unterschiedliche Ethnien, die aufeinandertreffen, die sich nicht immer ganz gut leiden können. Da brauchen wir so weit gar nicht gehen. Das gibt's hier zwischen einzelnen Gemeinden, die möchte man schon nicht zusammen einfärchen. Wie soll das erst mit ganzen Ländern funktionieren? Und noch schlimmer ist, die fangen sich an zu langweilen. Und wie wir alle wissen, das sind sehr viele junge Leute dabei, weil die als erstes die Strapazen solch einer Flucht auf sich nehmen und sie auch schaffen. Und da ist das, die kommen sehr schnell auf dumme Ideen. Das ist bei unseren Jugendlichen nicht anders. Wenn die sich langweilen, haben die auch nur blöde Ideen. Und so wie ich die beschäftigen kann, und da ist Arbeit sicherlich eine Beschäftigung, muss man gucken, dass man die in den Arbeitsmarkt integriert. Wir sind bei der Frage schon fehlenden Nachwuchs im Handwerk. Ich kenne selber einen Handwerker, der hatte schon einen. Da muss sicherlich einiges gemacht werden und da muss das BAMF deutlich schneller werden. Und wir müssen eine Frage von der Arbeitsmöglichkeit schon im Prinzip gleich nach der Ankunft ankommen. Nicht erst warten, bis da irgendwelche Bescheide genehmigt worden sind, sondern die müssen die Arbeitsgenehmigung relativ zeitnah kriegen, weil dann kann ich sie sinnvoll integrieren in die Frage und eventuell tatsächlich auch über Dauermigration, über eine grüne Karte oder so wie das im US-amerikanischen Modell ist mit Kontingenten oder ähnlichen hier behalten. Und wir erleben so ein paar Sachen, wo ich auch mal mit dem Kopf schüttle, wenn die Ausländerbehörden oder das es werden integrierte Familien abgeschoben. Und die, ich sag mal, Ganoven, die auch darunter sind, bleiben. Weil also heilig sind die auch nicht, die haben ausreichend auch Leute dabei, die aus völlig anderen Gründen raus sind. Aber die kriegen sie nicht oder die können sie angeblich nicht abschieben, weil da ihnen da in der Heimat was droht oder sie gar nicht wissen, wo die eigentlich herkommen. Sie wissen nicht das Land, wo sie hin abschieben sollen. Und damit man wenigstens eine Abschiebequote auf die Hand, werden dann Integrierte abgeschoben, denen man eigentlich aber eine Dauerarbeitserlaubnis geben sollte. Weil manches Mal, die schon etliche Jahre hier in Deutschland wohnen, relativ gut Deutsch sprechen, der Vater oder die Mutter zumindest schon mal einen Beruf hat, die Kinder meistens hier in die Schule gekommen sind, häufig noch im Heimatland kaum noch Beziehungen haben, perfekt Deutsch sprechen. Und solche Familien werden zum Teil abgeschoben, weil dann gerade ihr Migrationsstatus sich geändert hat, weil ihr Land mal gerade wieder als nicht gefährlich eingestuft worden ist, ob das dann immer so der Fall ist, weil wenn die da irgendwo mal ausgewandert sind, aus irgendwelchen Gründen, könnte das für die immer noch problematisch werden, das wird dann nicht wahr. Und wie gesagt, bei den Kindern, die hier aufgewachsen sind, ist eine Rückkehr dann in ein fremdes Land das nächste Problem. Und da sind so Sachen, da muss sich einiges ändern.
Herr Strauß, unsere Zeit ist leider schon fast rum. Sie haben sich jetzt unseren Fragen gestellt, aber Sie haben jetzt noch mal kurz Zeit, persönliche Worte an uns zu richten, auch an unsere Hörerinnen und Hörer und was Ihnen besonders jetzt noch am Herzen liegt.
Der Klimawandel ist in aller Munde und auch in allen deutlich sichtbar. Extrem sehen wir das zurzeit gerade in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Das kann uns auch hier wieder betreffen. Wir brauchen auch nur so eine punktuelle Wetterlage, wie wir sie haben. Tun wir alles dafür, damit solche extremen Ereignisse nicht häufiger auftreten und wir ein Umdenken im Klima- und Naturschutz haben und unsere nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Umwelt haben und nicht die Folgen unserer Ignoranz zu tragen haben. Sowohl was persönlich als auch finanziell das Ganze betrifft. Darum am 26.09. Bündnis 90 Die Grünen und in der Erststimme Wolfgang Strauß.
Herr Strauß, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und Sie dürfen natürlich jetzt am 26. September entscheiden, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben. Gehen Sie also wählen, egal ob per Briefwahl oder am Wahltag selbst. Sie finden unsere ganze Sendung nochmal online in unserer Mediathek auf radio-hbw.de. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon war für Sie Clemens Krahl.